Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.
Ich bin Tom Voss. Ich mache Wohnprojekte im Gespräch. Mich interessiert, wie geht Wohnprojekt? Wie kann der Wunsch, gemeinsam, vielfältig und solidarisch zu wohnen, Wirklichkeit werden? Bewohnerinnen und Bewohner norddeutscher Wohnprojekte sowie weitere Fachleute geben Auskunft. Hallo und willkommen zu Wohnprojekte im Gespräch. Unser Thema diesmal: das Gemeinschaftliche in Wohnprojekten. Ich spreche mit Dorothea Heinze im Wohnprojekt DOC 71 in der Hafen City Süd. Hallo Dorothea.
Hallo.
Es geht diesmal um die Frage, was das Gemeinschaftliche beim Wohnen eigentlich ist. Wie entsteht es und wie entfaltet es sich auch? Und natürlich, wie du, Dorothea, gemeinschaftliches Wohnen erlebt hast und erlebst. Es sind drei Punkte, über die wir reden wollen. Einmal bezogen auf euer Wohnprojekt hier in der Hafen City, Wohnprojekt DOC 71. Da seid ihr in einer Eigentümergemeinschaft und du bist da aktiv bei. Zum Zweiten das Wohnprojekt Gröninger Hof. Auch da engagierst du dich in einer Genossenschaft für den Umbau eines Parkhauses in Wohn- und Arbeitshaus. Und schließlich ist für dich gemeinschaftliches Wohnen auch ein berufliches Thema, weil du Journalistin bist und dich mit Wohnformen, neuen Wohnformen auch beruflich beschäftigst. Ich freue mich über all diese Themen, die wir zusammen sprechen können. Aber kannst du kurz sagen, wo sitzen wir im Moment eigentlich?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich total. Ich rede wirklich wahnsinnig gerne genau über diese Themen. Die beschäftigen mich seit, schon ewig, wirklich ewig lange. Und wir sitzen hier im Gemeinschaftsraum von unserer Baugemeinschaft DOC 71. Ich liebe diesen Raum sehr, der ist hell und hoch und wir haben hier schon viele schöne Events gefeiert, Jahrestage. Gerade letzte Woche hatten wir unseren jährlichen Arbeitseinsatz, wo wir dann hinterher ein bisschen Party machen, wenn wir vorher die Dachterrasse geschrubbt haben. Und der geht einerseits auf, wir sind in der Hafen City in Hamburg und der geht einerseits zum Losepark und andererseits zu unserem Innenhof. Und wir haben eine schöne Küche. Kann man trinken, essen, wunderbar.
Und hier feiert ihr auch eure Partys und Sachen?
Ja, es ist ein bisschen eingeschränkt, weil direkt neben oben drüber ist eine Wohnung von einem von unseren Mitbewohnern. Und wir versuchen hier spätestens um 10 Schluss zu machen. Mhm. Und laute Musik, mit der wir anfangs angefangen haben, mit dicken Bässen und so, das geht leider nicht. Da müssen die Leute woanders hingehen. Aber der Raum wird sehr, sehr viel genutzt, am meisten für Kindergeburtstage, glaube ich.
Und du wohnst auch hier in diesem Gebäudeteil?
Ja, ich wohne auch hier. Wir haben insgesamt 5 Häuser, die alle miteinander verbunden sind. Und wir sind eine Baugemeinschaft mit über 60 Parteien. Das war damals zu der Zeit, wir haben 2010 angefangen, eine der größten Baugemeinschaften in Hamburg.
Dorothea, du bist von Beruf Journalistin, Moderatorin, Autorin, warst und bist auch lange Jahre als Journalistin beim evangelischen Magazin Chrismon. Und Chrismon erreicht über das Magazin 1 Million Leser, und zwar mit dem beigefügten Magazin bei den großen Zeitungen.
1,5 Millionen, ja, möchte ich bitte.
Wow.
Ja, echt viel.
Und,
ja.
Und da machst du auch Online-Dinge, unter anderem eben diese Kolumne Wohnlage. Und darüber haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Aber du machst auch noch mehr. Du schreibst, glaube ich, auch Bücher über Hamburg.
Genau, ich schreibe Reiseführer über Hamburg. Das mache ich auch schon ziemlich lange. Und ich moderiere eine Veranstaltung hier in der Hobenkoek. Das ist so eine Markthalle mit Restaurant im Oberhafen zum nachhaltigen Ernährung. Also mir geht es so in meinem Leben immer um Nachhaltigkeit. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und ich habe mich auch engagiert bei Frauenrechten. Ich bin Mitbegründerin von Prokote Medien. Zeitungen sind immer noch fast ausschließlich in Männerhand in Deutschland. Das ist ziemlich schlimm, finde ich. Mhm. Ja, und ich mache gerne mit. Also irgendjemand hat mal gesagt, wenn irgendwo eine Gruppe ist und es wird jemand gefragt, wer macht mit, dann zack, geht mein Finger nach oben. Das ist so ein Zucken irgendwie. Mhm. Ich mache das gerne.
Bist du auch gelernte Journalistin?
Ja, ich habe studiert, Geschichte studiert und Französisch und ein Volontariat gemacht. So die klassische alte Schule.
Zum Stichwort DOC 71, das Wohnprojekt, in dessen Gemeinschaftsraum wir im Moment sitzen. Was sind die besonderen Merkmale von diesem Wohnprojekt?
Genau, wir sind eine Baugemeinschaft. Also ich wohne hier, das ist mein reines Privatinteresse sozusagen. Das ist jetzt nicht unbedingt so politisch gewesen, hier einzusteigen, sondern mein Mann und ich hatten schon früh überlegt, als unsere Kinder klein waren, dass wir vielleicht in eine Gemeinschaft ziehen. Also ehrlicherweise ich. Mein netter Ehemann, der macht das alles mit. Der ist nicht so der Typ, der das von sich aus gemacht hätte. Aber ich wollte das immer. Und es hat mit kleinen Kindern nicht geklappt. Und es hat tatsächlich erst geklappt, als die Kinder ziemlich groß waren. Da bin ich irgendwie bei einer Infoveranstaltung auf dieses Projekt hier gestoßen. Ich fand die Hafen City aufgrund meiner Reiseführeraktivitäten oder Schreiben eigentlich furchtbar von Anfang an. Ich habe die sehr kritisch begleitet. Und dann gab es mal eine Pressekonferenz, wo irgendwie dieser Losepark vorgestellt wurde. Und da habe ich gedacht, naja, das sieht ja ein bisschen anders aus. Und dann kam das zeitgleich, das war 2010. Eingezogen sind wir 2016.
6 Jahre später. Ihr habt hier eine Wohnung erworben?
Genau, wir haben, das ist hier Eigentum, klassisches Eigentum. Das ist alles, als ich damals 2010 angefangen habe, hatte ich von dem, alles, was ich heute weiß, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung. Ich habe gedacht, Baugemeinschaft ist per se was Gutes, richtig gut. Die machen was für die Gemeinschaft, die wollen gemeinschaftlich wohnen, die wollen alles zusammen machen. Die werden sich, die Omas hüten die Kinder hüten später die Omas und so weiter, total idealisiert mit rosa-rot. Und so sind wir hier angefangen und so habe ich auch, bin ich auch eingestiegen mit dieser Grundhaltung.
Und jetzt seid ihr eine Wohnungseigentümergemeinschaft?
Genau, wir sind eine ganz normale WEG. Bei jeder WEG-Sitzung sage ich immer wieder zur Hausverwaltung und zu allen Leuten, hallo Leute, denkt dran, wir sind eigentlich als Baugemeinschaft gestartet. Das ist in Hamburg ein Grundfehler an der Konstruktion, weil in dem Urvertrag, also wenn man sich anguckt, was sind Baugemeinschaften in Hamburg, steht drin zum eigenen Wohnen und wir sind hier auch alle irgendwie gefördert worden. Also jeder, der eine Baugemeinschaft in Hamburg hat, hat irgendwie eine Förderung bekommen. Wir zum Beispiel einfach, dass wir das tolle Grundstück hier kriegen konnten. Das ist wirklich ein sehr gutes Grundstück und nicht so sehr finanziell, das ist bei anderen, aber dann sind die Leinen losgelassen und jeder macht, was er will und jeder baut sein kleines Glück. Und man ist später eine ganz normale WEG. Was ich nie wollte irgendwie. Also ich habe immer gesagt, Eigentumswohnung ist ja wohl das Letzte, will ich nicht haben. Wir waren sehr glückliche Mieter, aber wir kriegten einen blöden Vermieter und mussten raus.
Und Dorothea, du hast hier auch gleich als Mitgründerin Verantwortung übernommen innerhalb der Gemeinschaft als Sprecherin. Was beinhaltet diese Aufgabe?
Ja, stimmt, das gibt es eigentlich gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Das war irgendwie ganz zu Anfang, weil wir halt relativ viel kämpfen mussten hier, um irgendwie überhaupt bauen zu dürfen. Es ist eine extrem schwierige Baugeschichte gewesen, weil in der Hafen City gibt es ja immer diese Drittelgrundstücke. Also ein Drittel ist Baugenossenschaft, ein Drittel ist Baugemeinschaft und ein Drittel ist irgendwie frei finanziert. Oder statt Baugenossenschaft ist es dann vielleicht irgendwie ein förderungswürdiges Wohnen oder so. Es sind immer so 3 Parteien. Wir waren die Baugemeinschaft und unsere beiden professionellen Partner sind hier abgesprungen, weil das echt eine schwierige Zeit war. 2010, 2011 hat keiner an die Hafen City mehr geglaubt. Und dann standen wir einmal alleine da und mussten alleine kaufen. Und das war etwas, was wir haben dieses Grundstück in einem Drittel gekauft und da war noch nicht klar, wer die anderen 2 Drittel kauft. Und das war extrem anstrengend. Da brauchte es eine Öffentlichkeitsarbeit, so sonst hätten wir das alles überhaupt nicht hingekriegt. Wir sind einfach sehr massiv an den Oberbaudirektor ran. Wir haben sozusagen persönlich von dem damals, das war Jörn Walter, so eine Genehmigung gekriegt, hier jetzt zu kaufen. Das war schon toll, also das war gut, das war mutig. Hätte auch schiefgehen können. Wir hätten, Baugemeinschaften brechen schnell auseinander, hätte irgendwie alles in die Hosen gehen können.
Okay, da hast du also Verantwortung übernommen, das Ganze.
Ja, also die richtige Verantwortung hatten hier unsere Geschäftsführung und so. Also ich habe einfach nur, ich bin Journalistin, ich kann gut schreiben, ich kann in die Öffentlichkeit gehen, das ist mein Job.
Das ist für euch ein großes finanzielles Risiko, was ich jetzt verstanden habe, ne?
Für uns alle, ja, für alle, die hier waren.
Wie kommt es eigentlich, dass hier überall Gewerbe unten drin ist und die Gewerbeleute, die haben das auch erworben, ihren Anteil, oder?
Ja, das ist ja die Grundidee der Hafen City sozusagen. Als die angefangen haben am Kaiserkai, haben sie das nicht gemacht, mit dem Effekt, dass sozusagen die internationale Presse denen an Kragen gegangen ist und gesagt hat, was habt ihr denn da gebaut? Das ist ja furchtbar, man geht von der Elbphilharmonie in die Hafen City rein und sieht nur Gardinen unten. Und dann haben sie später gesagt, wer in der Hafen City baut, muss unten Gewerbe haben. Hört sich gut an, ist für viele, viele Gemeinschaften wirklich eine Krux. Wenn du hier rumgehst, dann siehst du, wie viele Erdgeschossflächen leer stehen. Und zwar nicht von neuen Projekten, sondern von alten. Wir haben auch große Probleme, Gewerbe zu kriegen. Und das hat uns fast gekillt am Ende, dass wir eine Gewerbeeinheit nicht losgeworden sind. Die hat dann der Projektentwickler gekauft. Und dann zu vermieten, weil du kannst Gewerbeleuten nicht 6 Jahre vor Einzug sagen, wo noch nicht mal feststeht, dass man einzieht. Ja, kauf mal. Ja, die können das nicht.
Weil du gesagt hast, ihr habt gesucht und ihr habt den angeboten, aber wart ihr denn dann Verkäufer oder habt ihr das?
Nee, Verkäufer ist ja dann, also ist ja Hamburg sozusagen. Also wir haben das ja von Hamburg, aber von der Hafen City gekauft. Unser Stadtbau und Konplan haben gesucht. Das waren unsere Projektentwickler. Wir sind ja tatsächlich, also die haben ja fast 80% gemacht. Wir sind ja hier völlig unwissend eingestiegen, von nix eine Ahnung. Und wir sind keine Baugemeinschaft, die sich so gegründet hat, sondern alle, die hier wohnen, haben sich beworben bei Kornplan und Stadtbau auf die Ausschreibung. Und wurden dann sozusagen, da gab es so eine Art Auswahl, aber ich meine, die haben natürlich jeden genommen, der da kam. Also es war jetzt nicht so, dass denen da die Bude eingerannt wurde zu Anfang. Hafen City war nicht so cool zu Anfang.
Naja, werdet auch schon alle zumindest die Gemeinsamkeit gehabt haben, dass ihr Interesse an anderen hattet und Geld als Voraussetzung.
Ja, wobei ja eben der Witz an der Baugemeinschaft ist ja, dass man eigentlich im Verhältnis günstiger baut. Also wir sind angefangen mit Baupreisen zwischen 2.500 und 4.500 und ich glaube, wir sind tatsächlich geendet zwischen 3.500 und 5.500. Das ist im Verhältnis immer noch nicht für den Standard, den wir hier gebaut haben. Das sind Luxuswohnungen hier, ist das günstig.
Wie viele Parteien seid ihr hier?
Über 60, ich glaube, ich habe nicht die genaue Zahl.
Mieter und auch Gewerberaum, oder?
Naja, also eigentlich sollen es alles Eigentümer sein. Das ist der Witz an der Baugemeinschaft, alles Eigentümer, die selbst nutzen, Gewerbe selbst nutzen, Eigentum selbst nutzen, hier wohnen, so. Das ist aber genau das, das kannst du nicht nachhalten. Und deshalb gibt es hier Leute, die haben von Anfang an gekauft, mit dem, obwohl wir alle abgefragt haben, natürlich jeder, der hat bei Kornplan und Stadtbau gesagt, ich will da einziehen. Definitiv gibt es Leute, die das von vornherein nicht vorhatten, sondern ausschließlich wussten, hier kriegen sie eine günstige Wohnung und die können sie vermieten. Und außerdem verändern sich Lebensläufe. Ich meine, da lässt sich ein paar scheiden und dann können die nicht mehr zusammen einziehen und so. Und dann ist die Wohnung aber da. Und das, was halt schade ist, ist, dass die Leute dann nicht verkaufen und neue Eigentümer suchen, die hier wirklich mit viel Werf und Energie einsteigen, sondern nach Rustpreis vermieten. Das ist halt nicht okay. Aber das ist nur moralisch nicht okay. Das kannst du nicht. Du kannst ihnen das nicht verbieten. Ich glaube tatsächlich, Eigentum verdirbt ein bisschen. Und ich finde immer das Beispiel, was ich oft erzähle, also mein Mann und ich haben in einer sehr schönen Wohnung gewohnt, Mieter, über 20 Jahre lang mit unseren Jungs und es war toll. Und wenn eine Kante kaputt war oder eine Ecke oder so, dann war das irgendwie so. Und wir haben uns immer köstlich amüsiert über unsere Freunde, die eine Eigentumswohnung hatten oder ein Haus, die haben am Wochenende die Terrassen geschrubbt und dit und dat und jenes. Und kaum wohnten wir hier, was machen wir am Sonntag? Terrasse schrubben irgendwie, weil da wieder so viel Schimmel drauf ist oder dieser Grünspan. Und ich dachte, das wollte ich doch nie. Und wenn eine Ecke durch den Staubsauger kaputt ist, dann ärgere ich mich jetzt. Früher war das irgendwie egal. Und das ist so eine Haltung, ich merke das ja an mir, das Eigentum hat was mit mir gemacht. Und es hat dazu beigetragen, dass ich anders bin. Und das ist eine elementare Erfahrung. Ich bin ganz froh, dass ich sie gemacht habe. Aber ich würde sie nicht nochmal machen wollen. Wobei, ich muss einmal noch mal einschieben, weil damit das nicht so polemisch klingt. Natürlich weiß ich, was für ein unglaubliches Glück es ist, so eine Wohnung als Alterssicherung zu besitzen. Und bei uns und weltweit funktioniert das leider immer alles nur mit Eigentum. Ich träume halt immer noch von einer anderen Gesellschaft, wo das nicht so ist. Ja. In dem heute und jetzt, wo wir hier so sind, gibt mir unsere Wohnung auch eine riesige Sicherheit. Wir haben jahrzehntelang auch immer Angst gehabt vor einer Kündigung. Ich meine, das kann uns hier nicht mehr passieren. Wir haben auch eine sehr tolle Gemeinschaft. Ja, also das bringt unheimlich viel Spaß hier zu wohnen. Und das ist das, was ich mir auch immer erträumt habe. Es ist nur nicht so perfekt, wie ich es gedacht habe. Ja. Aber was ist schon perfekt?
Erzähl doch nochmal, ihr habt hier eure Wohnung und dann habt ihr auch Gemeinschaftsräume, ne? Oder eine Terrasse oder einen Hof oder so.
Ja, genau. Wir haben relativ viel Gemeinschaftsräume, glaube ich, für die damalige Zeit. Jetzt, heute ist das selbstverständlich, hat irgendwie jede Baugemeinschaft hat irgendwie das. Wir haben einen Gemeinschaftsraum, wir haben einen gemeinschaftlichen Innenhof, den wir auch mit den anderen Anwohnern hier im Innenhof gemeinschaftlich bewirtschaften und teilen. Da ist eine Kita drin. Und wir haben vor allem eine sehr, sehr tolle Dachterrasse, die ganz toll ist, die alle Häuser miteinander verbindet mit so einem Skywalk. Und im Sommer ist das ein Traum und da treffen wir uns. Und wir sind auch prämiert, wir haben wirklich eine tolle Dachlandschaft, also wir haben ganz viele Bienen da oben, wir haben auch eine kleine Beete, Hochbeete, es wird Gemüse angepflanzt, das funktioniert ganz, ganz toll. Was schade ist, wir haben keine Solarenergie auf dem Dach, das hätten wir locker haben können, wäre überhaupt kein Problem gewesen und wir haben kein Regenwasser sammeln und das ist richtig beides total doof, das kannst du nicht nachrüsten, das ist ganz schwierig.
Der Mobilität ist euch aber einiges gelungen.
Genau, Mobilität ist sozusagen darauf, wir haben eben gedacht, wir sind ja nachhaltig, weil Mobilität, das war halt eine Baugruppensitzung, wo gesagt wurde, ja hallo, so und so teuer, zwei Tiefgaragenebenen. Mein Mann und ich haben nie ein Auto gehabt, so schon ganz lange, auch nicht mit kleinen Kindern und weiß ich noch, dass sie gesagt hat, wie bitte zwei Tiefgaragenebenen hier in der Hafen City, wo du ins Wasser reinbaust, das ist so teuer. Und dann haben wir angefangen zu überlegen und dann war aber der Stellplatzschlüssel damals noch hochkomplexes Thema in Hamburg. Man muss so und so viel Prozent Quadratmeter bauen, Parkplatz pro Bewohner. Und wir sind da ausgeschert. Wir haben eben auch wieder eine Extragenehmigung gekriegt, war ein Riesending damals mit der Stadtentwicklungsbehörde, dass es genehmigt werden musste, dass wir 0,4 bauen, was heute an vielen Projekten normal ist. Also du baust halt nur einen halben Parkplatz pro Einheit oder weniger. Und wir haben das gleich gemacht. Sind ein paar Leute ausgestiegen daraufhin, die gesagt haben, ohne Auto wollen sie nicht.
Aber immerhin habt ihr ganz schön was erreicht.
Das war toll. Also das war großartig.
Eine gemeinsame Leistung.
Ja, das war eine, und vor allem wir haben, also darauf bin ich immer noch sehr stolz, wir haben dazu beigetragen, dass dieser bescheuerte Stellplatzschlüssel, der damals bei 0,8 lag, also die Verpflichtung, Parkplatz zu bauen, dass das abgeschafft wurde. Bei Eigenheimen ist das eigentlich sinnvoll, damit die Leute die Autos nicht auf die Straße stellen. In solchen Mehrfamilienhäusern wie hier, wo Platz, du brauchst hier kein Auto in der City, das ist Quatsch. Zu verpflichten, dass hier Parkplätze gebaut werden, ist irre. Und das macht die Stadt auch nicht mehr. Drüben im Barkenhafen, ein paar hundert Meter von hier, gibt es jetzt generell 0,4. Das ist einfach eingeführt. Also da haben sie eine Verpflichtung eingeführt, die sie vorher größer abgeschafft hatten.
Gut, da hat die Stadt auch dazugelernt und ihr wart die Initiatoren,
aber ist ja auch eine du brauchst immer so ein Projekt, wo du das mit durchziehst. Die brauchten jemanden, der das macht, damit sie dann in der Verwaltung sagen können, guck mal, das funktioniert. Die Leute kaufen trotzdem. So. Und aber es ist leider auch immer noch wieder aufgeweicht. Also es wird, also wenn wir hier das nebenan entsteht, das Überseequartier, die bauen 3000 Parkplätze und das ist komplett irre mitten in der Stadt.
Ihr könntet ja auch als Gemeinschaft euch gemeinsam Autos anschaffen.
Haben wir. Wir haben ein eigenes Auto, wir haben einen Carsharing-Verein gegründet, ganz tolle Leute, die das hier leiten. Wir haben echt gute AGs und das funktioniert total super. Gestern war ich gerade wieder, ich musste mal zum Baumarkt und irgendwelche Sachen kaufen. Wunderbar, gehst runter in die Garage, wir haben ein Tool, buchst das Auto, zahlst irgendwie 10 Euro und zack, herrlich, finde ich großartig.
Gut, also das freut mich einfach, dass ihr auch da als Gemeinschaft einiges hingekriegt habt. Na, am Anfang hatte euch, glaube ich, in der Bauphase, du hast das erwähnt, Konplan und die Lawitz-Stiftung.
Nee, Konplan und Stadtbau.
Und Stadtbau.
Stadtbau, ja. Genau, und die haben die ganze Zeit, die haben das voll durchgesetzt. Also die sind eigentlich die Bauherren. So, also die haben die Bauherrengespräche gemacht, die haben den Generalunternehmer gesucht. Die waren hier auf der, die waren unsere Bauherrenvertreter. Du kannst nicht sagen, dass wir gebaut haben, sondern die haben die für haben uns gebaut. Ja, wir haben sie ja bezahlt.
Ja, aber ich höre schon raus, wie involviert du auch warst. Und das fühlt sich dann an, dass ihr gebaut habt.
Ja, natürlich. Ich meine, wir hatten das sechs Jahre lang, also wir hatten mal 2 Jahre Pause, weil das irgendwie mit der Finanzierung eben nicht klappte, wegen dieser anderen Partner auch. Und dann, aber wenn man sich da jahrelang trifft, also wir hatten früher mehr Austausch miteinander, das geht ja allen Baugruppen so, als jetzt, wo wir hier wohnen.
Teilweise, wenn Externe dabei sind, das unterstützen und beraten. Habt ihr seitdem auch nochmal externe Beratung von außen hinzugezogen?
Nee, leider nicht. Und das ist ja genau das, deshalb finde ich ja deine Podcast-Reihe so toll. Man redet ja nicht mehr über Baugemeinschaften, wenn man eingezogen ist. Also deshalb schreibe ich auch die Wohnlage, weil ich glaube, das ist wirklich ein Fehler. Und es gab hier letztes Jahr eine Veranstaltung von unter anderem auch hier von der Baugemeinschaftsbörse in Hamburg, die ich moderiert habe. Da ging es darum, bestehende Baugemeinschaften, was fehlt euch? Und es fehlt allen so eine, das Weiterführen. Also so jemand wie Stadtbau und Konplan, die sind ja super. Dann sind die 5 Jahre bei dir und begleiten dich und du hast das Gefühl, da ist jemand so. Und dann sind sie auf einmal weg. Wir haben nie wieder eine Veranstaltung gemacht, nachdem wir hier ich kann mich nicht erinnern. Ja. Es gibt keine Supervision, es gibt überhaupt keine Evaluation. Niemand ist gekommen und hat gesagt, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Funktioniert das mit dem Mobilitätskonzept? Wir hatten damals ein Forschungsprojekt mit der TU Harburg, aber das war denen dann zu aufwendig und dann haben sie es irgendwie wieder gelassen.
Ja, ist auch die Frage, wer das dann finanziert.
Ja.
Erster Punkt erstmal, Dankeschön. Also viel Licht, auch ein paar Schatten, habe ich verstanden. Ihr habt viel erreicht, das Haus steht, ihr habt Wohnraum, ihr habt gemeinsamen Wohnraum. Das Gemeinsame, das Gemeinschaftliche könnte besser laufen. Es gab auch Klärungsprozesse teilweise mit Trennungen. Und es gibt wenig Evaluation und Zwischenbilanz und wo entwickelt sich unser gemeinsames Wohnen hin.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, wie erhältst du diesen Spirit, den du hast, wenn du dich so lange triffst und immer darüber redest, wie der Wasserhahn jetzt aussehen soll. Dann gibt es einen gemeinschaftlichen Spirit, der da ist, weil das die Leute fesselt. Und dann sind sie da und dann ziehen sich in den Häuschen zurück und jeder macht so seinen eigenen Kram. Und da wieder rauszukommen, also hier gibt es Gott sei Dank eben eine relativ große Kerngruppe, die irgendwie den gleichen Antrieb hat. Und die treffen sich, aber es gibt ja mindestens ein Drittel, eher mehr, die interessiert das null. Und das ist halt das, was irgendwie so ein bisschen, also ich will jetzt nicht von dem faulen Apfel sprechen, der den das Kilo verdirbt, aber das ist irgendwie schade und es gibt keine Möglichkeit, das am Leben zu erhalten. Das erlebe ich bei ganz vielen Baugemeinschaften.
Vielleicht desillusioniert dich das ein bisschen, aber ich bin ja auch jetzt mit vielen Wohnprojekten unterwegs und ich glaube, so ein Drittel zuckt die Schultern. Das ist keine ungewöhnliche Beobachtung.
Okay, das ist ganz normal und ich lerne das halt auch. Ich bin halt immer noch so ein bisschen, ich träume halt immer gerne noch mal so ein bisschen. Aber das ist das Gute, je länger ich hier wohne, desto mehr merke ich, wie positiv der positive Kern ist und wir strahlen aus. Und wir machen einfach unsere Sachen, haben Spaß miteinander und das ist toll.
Und dass die Türen und die Fenster angelehnt bleiben, weil vielleicht kriegen die anderen dann doch die Kurve, wenn das Spaß macht und auch schön ist, auch gemeinsame Aufgaben wahrzunehmen, dass andere dann doch irgendwann den Reiz auch wahrnehmen oder die Lust auf andere kennenlernen und die Grenzen wieder so ein bisschen zu überschreiten. Das alles leitet schon über. Es gibt noch andere Wohnprojekte, unter anderem das Vorhaben Gröninger Hof hier in der Hamburger Altstadt. Dorothea, was plant ihr dort?
Genau, das ist, da muss ich vielleicht einmal sagen, das ist eine Genossenschaft und da war ich Vorständin 5 Jahre lang. Das ist, und da werde ich nie hinziehen. Das hat nichts mit meinem eigenen Wohnen zu tun, das ist was ganz anderes. Das habe ich gemacht und wir machen das aus stadtpolitischen Gründen. Alle Gründer, die dabei waren, wollen, dass Hamburg sich ein bisschen verändert, dass nicht nach Höchstpreis vergeben wird, dass gerade in einer sehr prominenten Lage in der Innenstadt keine Luxuswohnungen entstehen, sondern Wohnungen für viele Menschen. Konkret geht es um ein altes Parkhaus aus den 60er Jahren, fürchterlich hässlich, aber ich liebe es sehr. Ich finde diesen Bau toll mittlerweile. Ich kenne ihn halt schon in- und auswendig. Und das wollen wir, das wurde entwidmet sozusagen und es gab halt, es gibt die Patriotische Gesellschaft in Hamburg, die kümmert sich sehr um die Altstadt. Da gab es Workshops, da wurde das deutlich. Und ein paar von uns waren im Sommer 2018 bei 2 Workshops dabei. Und von diesen paar von uns, die dabei waren, haben sich 3, 4 zusammengetan und haben dann gesagt, wir gründen, das ist doch jetzt die Gelegenheit. Guck mal, das Parkhaus hier gegenüber direkt, das ist die Patriotische Gesellschaft, hat immer in der Katharinenkirche diese Workshops gemacht oder oft. Das machen wir jetzt. Und dann haben sich ein paar Leute da zusammengetan und ich hatte irgendjemanden von denen auch kennengelernt. Ich war auch bei diesen Workshops dabei und dann kriegte ich im Dezember irgendwie einen Anruf, hast du Lust, Vorständin zu werden? Und dann habe ich irgendwie innerhalb von 5 Minuten ja gesagt, also ohne auch nur ansatzweise zu wissen, auf was ich mich da einlasse.
Das ist ja auch hier bei euch eher in der Nachbarschaft.
Das könnte, ja, das ist 5 Minuten mit dem Fahrrad, ja. Ja. Genau.
Und auf was hast du dich dann eingelassen?
Also, das war schon ein bisschen irre. So, ich bin eigentlich Journalistin und ich bin kein Zahlenmensch. So. Und ich wurde auf einmal Vorständin eines mittelständischen Unternehmens. Aber das Gute ist ja, wir haben ganz viele Profis da bei uns. Und ich habe mich dann auf die Öffentlichkeitsarbeit spezialisiert und das kann ich. Das kann ich gut. Und das hat super funktioniert.
Ihr seid eine eigene Genossenschaft?
Wir sind eine eigene kleine Genossenschaft, eine ganz eigene Gründung. Wir werden geprüft vom VNW, Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Das ist der ganz große hier am Platz, die jetzt mittlerweile gut Erfahrungen sammeln, aber die haben mit so kleinen Genossenschaften noch nicht so viele Erfahrungen gehabt und die haben irre Ansprüche. Ich meine, die verwalten Genossenschaften, die 1000 Wohnungen haben oder noch größer.
Und dabei ist ja noch gar nicht der Einzug erfolgt, sondern vielmehr in 2024 soll das Bauvorhaben beginnen, richtig?
Naja, das ist halt, so ein Parkhaus ist sehr, sehr komplex. Wir haben Hamburg hat gesagt, hier, mach das mal. Die waren froh, dass wir das gemacht haben so, aber trotzdem fand ich das immer so komisch, dass wir uns immer bei der Stadt bedankt haben, dass wir das Grundstück an Hand gekriegt haben. Die Stadt hätte uns die Füße küssen müssen von Anfang an, hat sie nicht gemacht. Und das hätte man, das im Nachhinein würde ich da sehr viel selbstbewusster auftreten. So. Und die haben gesagt, wir wollen in der Handgabe steht drin, wer das hier kriegt. Also man muss sich bewerben, so ein Bewerbungsverfahren durchlaufen, damit man das Grundstück bekommt im Erbbaurecht. Der soll bitte so viel wie möglich erhalten. Ja, das steht da drin. Und dann, leider hat die Stadt vorher nicht mal selbst geprüft, wie gut das Parkhaus eigentlich ist. Das haben wir dann gemacht und haben gemerkt, das geht nicht. Wir müssen das runterbauen. Der Beton ist total zerfressen. Sehr schlecht unterhalten, wie viele Gebäude in der Stadt leider. Schulen trifft's hart. Viele andere Parkhäuser auch. Da sind halt Autos jahrzehntelang mit Salz raus und rein gefahren im Winter und keiner hat geputzt, ne, wahrscheinlich. Also ich bin Laie. Aber es ist auf jeden Fall, wir müssen runterbauen. Das hat uns sehr lange Zeit gekostet. Das war unser Merkmal. Wir erhalten dieses Parkhaus. Wir hatten einen tollen Architekturwettbewerb gemacht. Wir haben fantastische Entwürfe. Da wären 3 Stockwerke erhalten gewesen. Aber wir haben ein super Architekturbüro, die konnten umplanen und jetzt bauen wir halt runter, bauen neu in Holzhybridweise wieder auf. Holz in Hamburg. Na, erzähl das mal hier der Feuerwehr, dass wir einen Holzbau machen mitten in der Altstadt.
Heißt abreißen, ne?
Ja, heißt abreißen. Ich vermeide das Wort gerne, weil ich finde, es entspricht nicht der Geschichte. Die Geschichte ist, wir bauen runter und wir planen neu. Wir erhalten den ganz viel Prozent der alten Betonmasse. Das ist die größte sozusagen Umweltsauerei passiert beim Bauen immer bei den Fundamenten. Deshalb ist das, kleiner Einschub, wenn ich das sagen darf, beim Elbtower so schrecklich. Ja, ich meine, da ist der ganze größte Mist schon geschehen, der da jetzt steht. So, Klammer zu, für Leute, die das nicht kennen, großer Bauskandal in Hamburg.
Stellt sich auch die Frage, wie es weitergeht.
Genau. Aber das ist halt immer, da wird halt sehr viel Beton in der Erde versenkt. Unser Beton ist schon in der Erde, der bleibt da drin und darauf bauen wir neu wieder auf.
Und für dich ist das ein stadtpolitisches Engagement? Aber gleichzeitig liebäugelst du natürlich auch mit der Alternative zu hier, nämlich dass da eine Genossenschaft entsteht, dass das Mieter sind, die da zusammen wohnen und die auch den Stadtteil neu beleben.
Genau.
Sind das auch so deine Motive? Oder
ja, hauptsächlich. Also das ist, ich finde die ganze Idee hinter dem Gröninger Hof, der Gröninger Hof war das lief gleichzeitig. Ich habe angefangen, Stadtpolitik zu schreiben, schon viel früher. Und dann kam das sozusagen ineinander. Aber ich habe über den Gröninger Hof unheimlich viel Expertise sammeln können, wie wichtig es ist, dass wir nicht einfach platt machen und abreißen. Und dass wir an diesen Stellen, wo Gebäude sind, die vielleicht auch nicht jetzt die Perlen der Architektur sind, dass sie trotzdem zu unserer Geschichte gehören. Das ist das eine. Das zweite ist diese unglaubliche Umweltbelastung. Durchbauen, wusste ich alles überhaupt nicht, 40% aller CO2-Belastungen weltweit entstehen durch Bauen und vor allem Abriss, das Schlimmste von allem. Und wegschmeißen. Also das ist wirklich tragisch, was hier alles entsorgt wird. Und ich laufe seit Jahren mit ganz anderen Augen durch Städte und gucke mir Städte vollkommen anders an. Und auch Land im Übrigen, das gilt nicht nur für eine Stadt.
Auf der anderen Seite, Dorothea, wenn solche baupolitischen Entscheidungen getroffen wurden und auch Material geworden sind, wie ein Parkhaus, dann wird das natürlich irgendwann auch zu einem Umbau und Abbau kommen müssen. Also das kann man bedauern, aber das ist doch eigentlich auch symbolisch von einer unheimlichen Kraft, dass es euch gelungen ist, ein Parkhaus, was nicht mehr benötigt wird in der Innenstadt, zum Wohn- und Arbeitshaus erstmal konzeptionell umzubauen. Ja, das ist doch eine ganz
klare Aussage. Das ist eine Riesenleistung. Ich meine, wir sind nicht umsonst international wirklich, wirklich in vielen Zeitungen, in irgendwelchen Radio- und Fernsehsendungen. Wir kriegen Besuche aus, ich weiß nicht wohin, die Frau Geiwitz war bei uns, also ich meine, die hat sich das angeguckt und hat gesagt, boah, toll, Best Practice, Leuchtturmprojekt und so. Wir sind echt weit vorne. So in Hamburg könnte sich, uns die Füße küssen.
Ihr habt auf der Website, auf der anderen Seite, weil du das nochmal ansprichst, auch sehr anerkennende Worte gefunden für die Stadt, die euch auch sehr konstruktiv begegnet ist. Also ich höre jetzt doch ein bisschen Kritik raus.
Sind Worte und Taten, nicht? Ich meine, man schmückt sich mit uns und man sagt, das ist toll. Und das ist ja auch richtig und ohne die Unterstützung der Stadt. Ich meine, die sind ein riesiges Risiko eingegangen. Mhm. Das ist eine Premiumlage. Diese Fläche hätte man jetzt in dieser Zeit, in der wir da an der Genossenschaft arbeiten und als ein sehr komplexes Verfahren entwickeln mit Partizipation der Leute, wie soll das aussehen? Wir haben ja Bewohner, wir haben über 450 Mitglieder. Ganz viele machen das, um uns zu unterstützen. Die wollen da ja nicht wohnen. Aber die Stadt ist uns enorm entgegengekommen. Wir hatten tolle Begegnungen mit Senatoren, mit Leuten aus der Verwaltung. Das war wirklich beflügelnd und das ist auch begeisternd. Nur dann muss ja Butter bei die Fische und dann braucht es eine Baugenehmigung und die darf bitte nicht irgendwie so, wie es jetzt passiert, seit August da rumliegen und es passiert nichts viel. Und wir haben Bauvoranfrage gestellt, also wo ich denke, lasst uns das probieren. Nur, das können die ja nicht. Die können keine Ausnahmen zulassen. Wir müssen genau die gleichen Auflagen erfüllen wie alle. Es gibt ja keine Musterprojekte. Und ich habe mal Herrn Tschentscher direkt angesprochen, also unseren Bürgermeister, und habe gesagt, können Sie uns nicht so eine Sonderwirtschaftszone geben? Da hat er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Nein, das geht doch nicht. Weil dann denken immer alle, da wird dann irgendwie wild was gebaut, verantwortungslos, und wir müssen nachher den Kopf dafür hinhalten. Aber wir erlauben keine Experimente. Dies ist ein Experiment mitten in einer Stadt. Aber wir kriegen die Auflagen wie ein ganz normales Bauprojekt. Und das ist einerseits richtig und es ist andererseits erstickend, weil es die Energie einfach, also das ist, es kostet viel Energie.
Ja, kannst du ein Beispiel sagen, welche Bauauflagen schränken euch da im Moment vor allem ein?
Naja, ich bin, das muss ich dazu sagen, ich bin jetzt seit über einem halben Jahr nicht mehr Vorständin und das ist auch gut so. Die ganz normalen Bauauflagen, du darfst nicht höher bauen als die Nachbarn, du musst Holz, du musst halt ein drittes Treppenhaus haben, du musst diesen und diesen Schutz erfüllen, du musst das und das und das machen, dann ist die Decke zu dünn, die Decke zu groß. Da müsste ich jetzt unsere Architekten fragen, da möchte ich jetzt nicht was sagen, was falsch wäre. Aber, und ich kann ja auch immer nur wieder sagen, es ist ja einerseits auch richtig. Ich meine, wer möchte die Verantwortung haben, wenn in unserem Haus später jemand zu Schaden kommt, ja, weil es keinen Fluchtweg gibt?
Kannst du uns noch ein paar Eckpunkte sagen von vom Gröninger Hof? Wie viele Leute sollen da wohnen?
Genau, wir werden 90 Wohneinheiten bauen. Das heißt nicht Wohnungen, sondern Wohneinheiten. Wir bauen Clusterwohnungen, wo Leute, das ist sozusagen WG 4.0. Das wäre was für mich, wenn ich da mal wohnen wollte und älter wäre, dann würde ich in so eine Form ziehen. Ich habe ein kleines Zimmer für mich. Und einen Gemeinschaftsraum, also das kleine Zimmer hat eine kleine, irgendeine Kochgelegenheit, hat vielleicht auch so einen Mini-Kühlschrank, hat ein eigenes Klo, eine eigene Dusche. Und dann gehe ich raus, dann habe ich eine größere Küche und einen größeren Gemeinschaftsraum, vielleicht auch ein bisschen Außenfläche. Und dann gibt es ja die ganzen Gemeinschaftsflächen in dem Haus selbst. Dies ist ja, das ganze Haus ist ausgerichtet auf Gemeinschaft. Sehr, sehr, sehr viel mehr und ganz anders als zum Beispiel hier in meiner Baugemeinschaft.
Ja, das würde mich noch mal interessieren. Also ich habe auf der Website gelesen, es gibt Hybridflächen. Kannst du das erläutern?
Ja, das ist das, was ich wirklich, also das, wir haben halt eben einfach tolle Leute an Bord, so, die wirklich, wirklich richtig kreativ sind und gute Ideen haben und die sich auskennen mit Bauen. Die könnten dir das jetzt hier ganz toll erklären. Ich kann es auch.
Mich interessiert vor allen Dingen, was hat das mit der Gemeinschaft zu tun?
Naja, das hat mit der Gemeinschaft zu tun. Das Problem ist, wenn du heutzutage baust und geförderten Wohnbaum machst, Gröninger Hof ist ganz viel geförderter Wohnraum, dann wird gefördert, was in deiner Haustür stattfindet. So, das wird gefördert, also was in deiner Wohnung ist, in Hamburg auf jeden Fall und eigentlich auch bundesweit, soweit ich weiß. So wie du dann Gemeinschaftsflächen hast, also Gemeinschaftsterrasse und so weiter, fällt das aus der Förderung raus und macht einen Bau teuer. Das ist aber irgendwie gemein. Wir hier konnten uns das alles leisten, weil wir ja relativ vermögende Mittelschicht sind. Im Gröninger Hof bauen wir für Fallgruppe 1, 2, 3 und 4, so nennt man das in Hamburg, auch Menschen, die weniger Einkommen haben. Und die können sich das nicht leisten, mal eben irgendwie so Gemeinschaftsflächen dazu zu finanzieren. Das heißt, das müsste auch gefördert werden. Und da haben wir uns das überlegt, du gibst so und so viel Prozent deiner Wohnung, zahlst du über die Miete, zahlst du über die wohnungsbezogenen Anteile, aber die gehen in die gemeinschaftliche Nutzung der Baugenossenschaft mit rein. Das sind unsere Hybridflächen. Das sind zum Beispiel Räume wie Waschräume oder, also da ist eine Abgrenzung sehr, sehr schwer, das bedingt sich ein bisschen aus den Förderproblematiken. Wir haben halt sehr tolle Leute in der Behörde für Stadtentwicklung, die sich auch hingesetzt haben, gesagt haben, wir brauchen neue Fördermöglichkeiten. Wie können wir das hinkriegen? Und dann entwickelt man halt, das ist wirklich das, was bezaubernd war in den letzten 5 Jahren, worüber ich unheimlich glücklich bin, dass es solche Prozesse gab. Weil damit sind wir erstmal bundesweit einmalig gewesen. Das ist ein tolles Projekt. Diese Flächen werden jetzt mit gefördert. Und die Gemeinschaftsflächen, die wir dazu haben, die sollen echt auch dafür da sein, zum Beispiel eine Werkstatt, wo dann das ganze Quartier sich vielleicht irgendwie Fahrräder repariert. Wir wollen da unten Gemeinschaftsflächen auch für das Viertel entwickeln. Und das ist der Unterschied zu den Hybridflächen. Das ist sehr schwer zu erklären. Ich habe mich da jetzt nochmal erkundigt, ein bisschen bei unserer Fachfrau Mona, die das einfach sehr gut erklären kann. Das bedingt sich ein bisschen durch die schwierige Förderlandschaft. Ich würde mich freuen, wenn man sich darauf einigen kann, dass man sagt, Leute, die ihr das nachmachen wollt, schreibt uns und wir sagen euch, wie ihr ein vernünftiges Konzept hinbekommt. Was im Übrigen, und das ist überhaupt das Allerwichtigste, also nochmal, ja, es gibt unterschiedliche Flächen, die wir unterschiedlich benennen, die unterschiedlichen Förderkriterien unterlegen. Ich hoffe, ich sage das so richtig. Okay. So. Aber das Wichtigste ist, durch diese Hybridflächen-Idee, dass du von deiner eigenen Wohnung sozusagen ein Stückchen, also dass du 7% deiner Wohnung mitfinanzierst, die dann aber von allen genutzt werden, weil es der Gemeinschaft zugutekommt, weil du dadurch, wenn du deine eigene Waschmaschine in deinem Raum hast, also Waschräume ist gar nicht so cool, weil das haben mittlerweile fast alle gemeinschaftlich, es gibt aber noch andere Ideen bei uns, dann übernimmst du eine ganz andere Verantwortung für diese Fläche. Du weißt ja, du zahlst dafür auch die Miete mit, tun wir hier im DOC 71 eigentlich auch, aber wir haben trotzdem so das Gefühl, ja, das gehört irgendwie so der Gemeinschaft, aber nicht mir. Beim Gröninger Hof wird es so sein, dass da gehört es niemandem, da gehört es immer der Gemeinschaft, aber ich bin verantwortlich für diese Fläche und ich glaube, das tut ganz viel im Kopf. Was ich vorhin erzählt habe, dieses Denken, Eigentum und so, was bei mir so komisch war, als ich hier eingezogen bin, ich glaube, das wird im Gröninger Hof nicht stattfinden. Und deshalb muss ich auch sagen, beneide ich ein bisschen die Leute, die da hinziehen werden. Also das ist auch alles nicht rosarot und da wird es auch Probleme geben. Aber die Idee ist eine andere. Ja. Die Idee, wie man das finanziert, ist anders.
Okay, und euch schreiben das, die Adresse und so, das finden die Hörer auch dann über die...
Das finden Sie alles auf der Webseite. Und ja,
ich blende das auch noch mal ein beim Podcast.
Genau, das wäre auch gut. Also ich finde, wir sind ein Modell. Also das ist ja, woran alle kranken ist. Alle denken, sie müssen es neu machen und alleine machen. Ich kenne mittlerweile bundesweit so viele Bauprojekte, Genossenschaften. Alle gehen den Weg alleine. Total schade.
Ist diese Hybrid-Idee eigentlich eine hamburgische Geschichte oder gibt es auch in anderen Bundesländern?
Also es gibt jetzt tatsächlich auch ein Projekt von Uli Otto in Tübingen. Der hat mir das neulich gerade mal geschrieben. Die haben diese Dachgenossenschaft gegründet. Die haben das, glaube ich, übernommen. Ehrlich gesagt bin ich da gerade an der Recherche, ob es genau das Gleiche ist. Die Förderbedingungen von Bundesland zu Bundesland sind unterschiedlich, und die sind hyperkomplex.
Ja. Trotzdem total spannend für die Hörer, dann auf euch nochmal zuzukommen.
Ja, ich muss das nochmal bitte ganz wichtig, dass ich nicht die Fachfrau für diese Frage bin. Da haben wir bei uns in der Genossenschaft welche. Wir haben arbeitsteilig, wir haben einfach, also mich kann man fragen, wie man eine gute Werbekampagne macht oder so. Aber das ist, wir können Auskunft geben und wir sind sehr auskunftsfreudig und wir werden sehr viel angefragt.
Ich bin an einer anderen Stelle gerade noch hellhörig geworden. Dorothea, du hast gesagt, ja, wir wollen auch in den Gemeinschaftsflächen bei uns, ich stelle mir so das Erdgeschoss vor, Angebote für den Stadtteil machen. Wir wollen Gemeinschaft auch ein bisschen in den Stadtteil ausdehnen. Dann geht mir gleich durch den Kopf, wenn das alles Gemeinschaft ist, unterscheidet sich diese Gemeinschaft dann von der Gemeinschaft, die da wohnen soll? Oder wird das nicht auch hohl oder leer, wenn man das alles so beliebig ausdehnt auf Leute im ganzen Stadtteil?
Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig und da ist es wieder, wie du sagtest, eben das Wort Arbeitsteilung. Wir haben auch jetzt im Gröninger Hof schon AGs, Arbeitskreise. Wir haben einen Arbeitskreis Quartiersentwicklung. Da sitzen Leute hin, die werden nie zu uns ziehen, aber die interessieren sich für die Altstadt. Und auch da sind wir ein Modellprojekt. Wir hatten eine Förderung von der Förderbank in Hamburg zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband im letzten Jahr, hatten eine Quartiersmanagerin eingestellt. Das ist leider ausgelaufen. Aber das hat diese Altstadt in Hamburg wirklich belebt, in einem kleinen Kreis. Da hat auf einmal was stattgefunden. Die Altstadt in Hamburg, da leben 2.500 Menschen. Null, das ist null. Ich glaube, in Köln, der Altstadtring, sind irgendwie 17.000 oder Quatsch, 25.000. Hamburg ist tot in der Innenstadt. Das ist ein Riesenproblem dieser Stadt. Und wir sind, ich würde sagen, in der City sind wir das Einzige, was da überhaupt sowas wie eine Gemeinschaft versucht aufzubauen. Und da braucht es Fläche. Es braucht einfach den Raum. Und diesen Raum werden wir zur Verfügung stellen im Gröninger Hof und dann trifft man sich da. Das funktioniert, wir haben das echt gezeigt, wir haben ja die Werkstatt und da treffen sich die Leute, neulich war eine Märchenerzählerin da, da finden Deutschkurse für Geflüchtete statt, da sind Musikunterrichter, alles Mögliche findet da statt in einem Raum, der wirklich nicht besonders schön ist, eine alte Autowerkstatt. Es ist kalt im Winter und so. Aber es ist ein Raum und wir haben das gerade angefangen und ich hätte sehr gerne diese Förderung irgendwie weitergekriegt. Das ist dann immer wieder das Problem. Eine Förderung ist eben nur kurz und die ist begrenzt und die darf sich nicht verstetigen. Dann ist es keine einmalige Förderung mehr. Total schade. Aber wir haben gute Partner.
Ja, erzähl mal.
Naja, zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband, die eben dafür da sind, dass sie sagen, das ist jetzt Best Practice, das kann man übertragen auf andere Stadtteile. Und die haben gesagt, sie helfen uns, das ging jetzt gar nicht um Geld, aber die haben eben zum Beispiel uns die Verwaltung übernommen, die haben die Quartiersmanagerin eingestellt. Und so eine Bereitschaft von so einem großen Verband, einfach zu sagen, ja, wir machen da jetzt einfach mal mit, das erleben wir in der Stadt. Also das habe ich in den letzten 6 Jahren ganz viel erlebt. Das Bauen wird sich noch alles ein bisschen verzögern. Es ist einfach, schlimmeren Zeitpunkt, eine Genossenschaft zu gründen, hätten wir nicht haben können. Ja, wir haben 2020 die Anhandgabe gehabt, 2 Monate später ging Corona los, wir konnten keine Treffen machen. Kaum war diese schreckliche Zeit für alle vorbei, fing der Ukraine-Krieg an. Und das hat uns alle zutiefst erschüttert und ganz unabhängig von der tiefen Erschütterung. Wir haben auch Menschen aus der Ukraine bei uns in der Baugemeinschaft, in der Genossenschaft, als die da hinziehen wollen. Da kriegt man das schon sehr genau mit. Ist es natürlich so, dass wir unter dieser Kostensteigerung leiden. Also das ist wirklich heftig. Dann stellte sich mittendrin heraus, dass wir runterbauen müssen. Ja, ja. Nochmal erheblich viel Geld mehr. Und ich bin froh, dass wir immer noch so gut funktionieren, dass es geht, dass wir weiter sind, dass wir planen, dass wir der Stadt auf die Füße treten und sagen, hier, macht, und die Stadt hilft uns. Wir haben eine Unterstützung von der Stadt gekriegt, das ist toll, das ist großartig.
Wenn du jetzt Dock 71, wo du hier im Moment lebst und wohnst, und wo wir auch hier im Gemeinschaftsraum sitzen, vergleichst mit Grüninger Hof in Bezug auf gemeinschaftliches Wohnen, was sind für dich die größten Gemeinsamkeiten, was die Unterschiede?
Also das Gemeinsame ist, dass sich da Menschen treffen, die ein bisschen was anderes wollen als das normale Einfamilienhaus oder die normale Eigentumswohnung oder Mietwohnung. So, das ist schon mal das Erste. Und zwar ziemlich viele Menschen. Das Zweite ist, dass in beiden, finde ich, auch immer der Blick nach draußen geht. Nicht nur, also auch wir hier im Dock 71, wir haben hier in diesem Gemeinschaftsraum haben schon Loseparkfeste stattgefunden, die Apfelernte, wir ernten hier die Apfelbäume, dann treffen wir uns hier und kochen irgendwie ein, da kommen Leute von überall her. Wir haben hier ganz aktive Leute in der Baugemeinschaft. Also wir haben gestern Abend, war es gerade ein Netzwerktreffen wegen Verkehr in der Hafen City, Riesenproblem. Da sitzen dann nur aus unserer Baugemeinschaft 5 Leute. So, das heißt, wir gucken, und das ist jetzt nicht so, weil wir hier viel Verkehr vor der Tür haben, sondern weil da hinten die ganzen Familien mit den Kindern, die zur Schule gehen, extrem gefährdet sind durch diesen irrsinnigen Verkehrsplan, der hier gemacht wurde.
Das ist auch die Mischung hier in dem Stadtteil einfach. Das ergibt sich auch.
Das ergibt sich, genau. Also wir gucken, das ist das da. Und im Gröninger Hof ist es halt so, da ist es einfach noch mehr Politik. Da ist viel Politik. Da sind viele Leute, die uns aus politischen Gründen unterstützen, die aus politischen Gründen sagen, Stadtentwicklung muss anders sein, Stadtentwicklung muss anders stattfinden. Es darf nicht mehr so Drop-down sein von oben nach unten, es muss Bottom-up sein. Wir müssen mitreden können, wie unsere Stadt aussieht. Und wir wissen am besten, was wir brauchen.
Und stelle ich mir das auch richtig vor, dass ihr hier im Dock 71 eher Mehrheitsentscheidungen trefft und im Grüninger Hof dann eher konsensorientiert seid?
Also der Gröninger Hof, ich war Vorständin, ich werde da nicht hinziehen. Ich bin nicht Teil der Menschen, die da wohnen, der Bewohnerschaft, wie wir das nennen. Die Bewohnerschaft findet jetzt ihr eigenes, die finden sich, die sind, teilweise kennen die sich auch schon seit fünf Jahren dabei, das muss man sich mal überlegen. Da sind jetzt schon Kinder geboren worden, die irgendwie, und immer noch nicht ist ganz klar, wann wir einziehen. Also diese Menschen bewundere ich wie nichts anderes. Großartige Bewohner, die wir da haben, ganz, ganz toll. Die mag ich wirklich auch teilweise richtig gerne und wir sind auch privat manchmal ein bisschen befreundet. Also das ist sehr schön. Die treibt eben nicht nur an, dass sie ihre eigene Wohnung machen wollen, sondern die wollen auch zeigen, dass es anders geht, ein anderes Zusammenleben.
Gehören dazu auch Entscheidungswege,
die anders Entscheidungswege, Entschuldigung, jetzt bin ich aber da bin ich im Moment tatsächlich, da ich nicht Teil der Bewohnerschaft bin, weiß ich nicht, wie die entscheiden. Wir hatten das zu Anfang, wir haben versucht, so Prozessbegleitung zu machen, aber da bin ich jetzt draußen und das ist auch richtig so. Also ich bin jetzt erstens nicht mehr Vorständin und ich bin nicht Teil der Bewohnerschaft, ich habe da nichts zu suchen, das machen die. Und hier im Dock 71, da kriegen wir eine Entscheidungsvorlage von der Hausverwaltung. Wollt ihr das oder wollt ihr nicht? So. Und dann wird abgestimmt hier.
Okay, das sind Unterschiede, auch Gemeinsamkeiten. Ich finde, dass du das jetzt am Schluss auch nochmal so klar auf den Punkt gebracht hast. Und gleichwohl schlägt dein Herz auch für den Gröninger Hof aus stadtpolitischen Gründen.
Ja, absolut.
Ja. Auch politische Gründe.
Ja. Also von der Stadtpolitik her machen wir mit dem Gröninger Hof mehr. Also die Baugemeinschaft Dock 71 ist schön und ich habe hier ein sehr glückliches Privatleben. Aber politisch, das Mobilitätskonzept, das war mal was, das ist jetzt einfach total vergessen, weil da denkt keiner mehr dran. Und außerdem kaufen ja die Leute wieder alle Autos und es wird wieder mehr Auto gefahren als jemals zuvor. Also das ist ja irgendwie gerade ein Weg zurück ein bisschen. So.
Naja, also ich weiß nicht, ob dich das ein bisschen tröstet, aber es gibt einige Wohnprojekte, wo das ein ganz großes Thema ist.
In den Wohnprojekten, ja, aber gesamtgesellschaftlicher leider nicht. Ne? Es sind noch nie so viele Autos zugelassen worden in Hamburg.
Wohnprojekte gehen voran, okay.
Ja, genau, wir gehen voran, ja, immerhin.
Dorothea, wir kommen zu unserem dritten Punkt. Der hat jetzt mit deiner journalistischen Arbeit zu tun, die ja stark durch das Thema Wohnen geprägt ist. Ne? Und in einigen Artikeln von dir sprichst du von einem idealisierten Bild von Gemeinschaft. Und ich bin da gleich hellhörig geworden und gedacht, was ist denn daran falsch, wenn man einen Traum hat vom gemeinsamen Wohnen?
Das ist eine gute Frage, die habe ich mir noch gar nicht so gestellt. Ja, ich glaube, das ist überhaupt nicht falsch. So wie du das sagst, ist das total richtig. Weil ganz anders als unser berühmter Altkanzler Helmut Schmidt, glaube ich ja, wir brauchen unbedingt Visionen. Und wenn ich Visionen habe, muss ich überhaupt nicht zum Arzt, sondern dann bin ich vielleicht ein bisschen glücklicher sogar als andere, weil ich glaube ja an irgendwas. Also ich bin total idealistisch und träume gerne. Nur so funktioniert das ja mit Veränderungen.
Man kann sich natürlich auch das schöne Wohnland selbst entwerten und schlecht reden, wenn
völlig
man
richtig,
zu hohe Ansprüche hat.
Genau, das ist genau das, was mir so ein bisschen, wo ich mir selbst Steine in den Weg lege, wo ich manchmal mich selbst immer am Schopf da rausziehen muss und sagen muss, hör mal auf mit diesem Rumgemecker und sieh nicht immer alles so schlecht. Es ist unheimlich gut. Und es war zum Beispiel so eine Veranstaltung auch irgendwie, ich weiß nicht, was, vor 2 Jahren oder so, wo dann jemand sagte, ist doch toll. Haben Leute einfach eine Wohnung gekriegt, so bei euch. Die wohnen einfach und die wohnen glücklich. Das ist ja auch schon mal ganz viel.
Und also bezahlbar.
Und immerhin noch bezahlbar für den Mittelstand, würde ich mal sagen. Also ehrlich, ja, doch. Ja,
denn und mein Wohnungsmarkt, der schreit ja nach politischen Lösungen.
Ja, der schreit nach politischen Lösungen. Aber da bin ich halt der Meinung, dass Baugemeinschaften im Eigentum keine politische Lösung sind. Und wir wissen ja auch, dass in vielen, also in Tübingen und in Freiburg oder so sind Baugemeinschaften, haben mittlerweile, wir kriegen ja keine Grundstücke mehr. Mhm. Grundsätzlich von der Stadt kriegen die keine städtischen Grundstücke mehr. Das
ist in Hamburg durchaus auch so.
Nee, Hamburg gibt noch Grundstücke an Baugemeinschaften, soweit ich weiß. Also das wäre mir neu, dass sie das jetzt nicht mehr machen. Aber sie geben andere Auflagen. Also zum Beispiel im Barkenhafen hier, die haben ganz andere Auflagen. Die dürfen dann nur so und so viel Quadratmeter pro Person bauen. Ähnlich wie im Genossenschaftswesen.
Mhm. Stichwort Überforderung auch der Ansprüche und der Ziele. Wenn du als Journalistin unterwegs bist und in andere Wohnprojekte, in Wohnanlagen reinguckst, dann nimmst du wahrscheinlich auch viele Sorgen wahr, Finanzierungssorgen, Umweltfragen, also Mobilitätsfragen, auch Überforderung. Viele machen sich vielleicht das Leben auch ein bisschen schwer mit ihren Zielen in Wohnprojekten. Stellst du dir manchmal auch die Frage, ist es das wert?
Nee, das ist es auf jeden Fall wert, finde ich. Und ich ermutige auch alle, es weiterzumachen. Was einfach helfen würde, ist genau das, was du jetzt hier machst. Nochmal retrospektiv drauf zu gucken und das in Gruppen zu machen. Und das, also wir, die Leute, die jetzt hier diesen Podcast machen, die hören ja alle Folgen wahrscheinlich. Also ich habe ja viel gelernt durch deine erste Staffel und fand das total interessant. Weil auch in der Wohnlage, also in meiner Kolumne, schreiben ganz oft Leute an und sagen, hier, wir planen jetzt das und wir sind gerade dabei und willst du nicht mal erzählen und neues Konzept und so. Mache ich ja alles, aber tatsächlich ist ja das, was wir ganz zu Anfang hatten, dieses evaluierende Draufschauen, das finde ich, wird einfach noch zu wenig gemacht. Die Baugemeinschaftsagentur in Hamburg, die sind gerade an einem Projekt dran, die haben jetzt hier alle Baugemeinschaften befragt, die Hafen City hat das mal gemacht, aber das war nicht besonders werthaltig, das war einfach nicht so gut. Das ist das, was gemacht werden muss. Wohnforschung. Wir haben nur eine, soweit ich weiß, immer noch nur eine Wohnforscherin in ganz Deutschland. Das ist Professorin Christine Hannemann. Das ist die einzige, die Wohnforschung macht. Wie ist denn das, wenn man neue Konzepte umsetzt? Funktioniert das? Hat das eigentlich Sinn? Ist es zu idealistisch oder nicht? Mhm. In der Schweiz, in Zürich, wird da viel mehr zugeforscht an der ETH. Das fehlt hier in Deutschland einfach. Mhm.
Ja, ich habe das auch verstanden, dass du sagst, auch das selbstwertschätzende Wahrnehmen der eigenen Wohnsituation und dessen, was man erreicht hat, auch in schwierigen Zeiten, das ist zu wenig ausgeprägt. Ne? Stadtbau macht ja auch mit den Wohnprojekttagen genau das, dass die Szene sich trifft, aber ich glaube, du meinst auch...
Meine Erfahrung war bei den Wohnprojekttagen, dass da sich Wohnprojekte vorstellen, um Best Practice zu machen, und das stimmt schon, ja.
Das, also die externe Wahrnehmung ist nochmal eine andere. Ja. Ne? Das ist beim Wohnen ja auch immer so ein besonderes Problem, und du wirst das als Journalistin von deiner Kolumne ja auch kennen. Es geht dabei ja nicht nur um ein politisches oder ein stadtentwicklungspolitisches Thema, sondern Wohnen hat ja ganz viel mit mir, mit meinen Liebsten, mit meinem Körper, mit meinem Wohlfühlen zu tun. Und warum ist das so ein emotionales Thema mit dem Wohnen?
Es ist hochemotional. Und das Komische ist ja in diesem Land, dass es auf so eine ganz komische Art und Weise emotional ist. Wenn wir in diesem Land unser Wohnen so betrachten würden wie das Autofahren, dann wären wir ganz woanders. Wenn uns das Wohnen real so wichtig wäre wie das Autofahren, dann wären wir kein Autofahrerland, sondern dann hätten wir besser bezahlbaren Wohnraum. Ich denke schon lange darüber nach, wieso das so komisch ist, dass Wohnen, also nicht nur hier im Übrigen, das ist ja nun Quatsch, das ist in allen Ländern so, aber wieso das auf der einen Seite ist, es das Dach über dem Kopf wirklich ein elementares Menschenbedürfnis und Menschenrecht, sag ich mal, obwohl ich weiß, dass ein Großteil der Weltbevölkerung dieses Recht überhaupt nicht wahrnehmen kann. Und auf der anderen Seite wird es so total vernachlässigt. Also ich meine, dass wir jetzt ein Bauministerium haben, das ist neu, ne? Das gab es nicht. Also gab es mal früher, dann gab es das jahrelang überhaupt gar nicht. Auf Bundesebene. Und auch in den Städten ist Bauen irgendwie jetzt durch die Not so richtig. Aber man hat auch jahrzehntelang einfach alles auf die Wiese geklatscht und dann hat man erst später mal geguckt, wie das aussieht. Das ist schon, ja, weiß ich nicht genau. Ja, ich komme wieder dazu, es gibt keine Wohnforschung, es gibt vielleicht kein übergeordnetes Denken dazu.
Wenn du das mit der Wohnforschung ansprichst, was wäre für dich eine der zentralen Fragen? Was sollte erforscht werden?
was es braucht, damit Menschen gut leben, wohnen. Was braucht es dafür? Braucht es wirklich das Eigenheim? Also das ist ja so eine Kernfrage, die ich mich immer wieder stelle. Ich bin selbst in einem Eigenheim groß geworden. Für meine Eltern war das das allergrößte Nachkriegsgeneration. Mhm. Ich glaube, es braucht es eigentlich nicht. Trotzdem ist es weltweit eines der Dinge, die einen absoluten Heiligenschein haben. Mhm. Also du fragtest ja, warum ist das so emotional, das Wohnen? Das ist einerseits emotional, aber es wird andererseits auch an die Seite gedrängt. Mhm. Also das ist das Komische. Es ist nicht so eine große politische Bewegung oder sowas. Also ich bin halt keine Autofreundin, aber ich weiß, dass wenn wir hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen, dann hast du aber Millionen von Leuten auf der Straße, ja? Und wenn es aber darum geht, eine Mietpreisbremse zu haben, die irgendwie eigentlich viel, 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 viel tausendmal wichtiger ist, dann demonstriert keiner dafür oder wenig.
Ja. In deinen Texten bin ich über Formulierungen gestolpert, nicht, aber ich bin auf Formulierungen gestoßen wie weniger ich, mehr wir oder gemeinsam und nicht einsam. Und da dachte ich mir, das könnten auch Zitate vom Evangelischen Kirchentag oder so sein. Ne? Welche Rolle spielt das gemeinsame Wohnen aus deiner Perspektive auch im Blick auf christliche Fragen und Themen?
Also ich arbeite für ein evangelisches Monatsmagazin. Wäre ja ein bisschen komisch, wenn ich da nicht auch irgendwie was drin in mir hätte, was dem entspricht. Und bin leider nicht so besonders gläubig, wie man das so bezeichnen würde, was man tun müsste, wenn ich ganz gläubig wäre, also Gottesdienste gehen. Also mache ich alles viel zu selten. Aber die Idee, die Grundidee dahinter, die ist schon die, die mich auch antreibt, dieses eben zusammen zu sein und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und das Wort Nächstenliebe finde ich einfach ein total tolles Wort. Das finde ich großartig. Also schöner geht's nicht, finde ich. Da sind ganz viele Punkte drin, die mich dazu antreiben. Und was ich jetzt zum Beispiel, ich erlebe ja viele Leute aus der jungen Generation, also auch meine Söhne, die leben total anders, die leben ganz in der Gemeinschaft und das ist kein Zufall. Ich glaube, es ist eigentlich eher Zufall, weil wir das nicht irgendwie, wir haben das denen nicht eingebuttert oder so. Das ist schon aus denen gekommen, aber die leben das halt jetzt und das finde ich faszinierend und da ist Kirche spielt überhaupt keine Rolle mehr. Aber der Gedanke, man kann ja das, was viele Menschen an der Kirche kritisieren, hat ja doch auch irgendwas mit diesem ganzen Gemeinschaftsgedanken zu tun. Ja, und ich finde zum Beispiel, also mich faszinieren seit Jahrzehnten Kirchengebäude. Das sind wunderschöne Gebäude, aus denen man viel mehr machen könnte, als wir das jetzt machen. Ich bin viel in den östlichen Bundesländern unterwegs gewesen, weil ich da Kirchen porträtiere für eine Stiftung. Das ist fantastisch, was ein Gebäude, das ist ja wirklich das Interessante, ein Gebäude kann Menschen dazu bringen, anders zu handeln oder anders zu sein. Das finde ich, und Architektur kann das eben auch. Das finde ich das unfassbar Faszinierende an Stadtplanung, an Bauen. Das habe ich nie so wahrgenommen, dass das so ist.
Dorothea, wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs. Und weil du ja Journalistin bist, eine Autorin, nehmen wir an, da kommt ein renommierter Verlag auf dich zu und sagt, hey, wir brauchen einen Ratgeber für Wohnprojekte. Und du darfst den schreiben. Und meine Frage an dich ist, was wären die drei wichtigsten Abschnitte zum Thema das Gemeinschaftliche in Wohnprojekten?
Also die drei wichtigsten Punkte. Guck dir Best Practice Modelle an. Guck dir die Sachen erstmal an, bevor du selbst eine Idee entwickelst. Guck nach Deutschland, guck nach in andere Länder. Lies, guck, schau. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele Projekte und es wird auch viel über die geschrieben und viel im Fernsehen, also oder in Dokumentationen. Einmal YouTube googeln, Wohnprojekt, zack, habe ich 5 Sendungen. Angucken, 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 lesen, informieren und sich dann vielleicht einfach so mal die 5 wichtigsten Punkte aufschreiben. Was will ich eigentlich? Also ich kenne Leute, die sagen, also das Wichtigste ist mir, dass ich im Alter nicht alleine bin. Oder das Wichtigste ist mir, dass meine Kinder zusammen spielen. Und es gibt ganz pragmatische Sachen auch. Ich möchte einfach irgendwie, ich kann mir keine eigene große Wohnung leisten. Ich möchte deshalb, dass dann ein Gemeinschaftsraum ist oder eine Gästewohnung. So, solche Sachen. Da gibt es unterschiedliche Antriebe. So. Und die rauszufinden, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Such dir gute Leute, mit denen du das machst. Und dann tatsächlich such dir Profis, unheimlich wichtig. Ohne Profis, also diese Laiengruppen, die ich da erlebe, das ist der Horror. Die laufen gegen die Wand. Das sind Fachleute so und in den Gröninger Hof könnten wir niemals machen, wenn wir nicht exquisite und exzellente Fachleute an Bord hätten, die auch ehrenamtlich arbeiten, aber die auch gegen Geld arbeiten. Aber das braucht es und das hat es hier beim DOC 71 auch gebraucht. Elementar, Fachwissen.
Ja. Dorothea, das sind doch super gute Tipps und Hinweise. Also ich könnte mir so einen Ratgeber gut vorstellen. Wer weiß, vielleicht passiert's ja.
Naja, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt eigentlich genug Bücher. Es mangelt an der Umsetzung so. Also das theoretische Wissen ist ja alles da. Machen. Wie heißt das immer so schön? Machen ist besser als denken oder so ähnlich.
Aber du hast uns das jetzt sehr spannend gemacht. Jetzt auch zum Schluss nochmal in dem letzten Punkt, in dem du deine Arbeit auch nochmal ins Verhältnis gesetzt hast zu beiden Projekten und auch zu der Bedeutung des Themas Wohnen überhaupt. Ne? Auch dafür nochmal vielen Dank, wie fürs ganze Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ich darf hier bei euch in Dock 71 in dem Gemeinschaftsraum. Und mir bleibt neben dem Dank noch die Absage. Das war Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal mit Dorothea Heinze im Wohnprojekt Dock 71 in der Hafen City. Und ich bin Tom Voss. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Abonniert Wohnprojekte im Gespräch auf Spotify oder Apple Podcasts, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich über Rückmeldungen, Kommentare und positive Bewertungen. Ihr findet diesen Podcast bei der Google-Suche oder auf der Website Podigee unter Wohnprojekte Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt...
Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.